Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
America will soon be greater, stronger and far more exceptional than ever before.
Der Deutschlandfunk-Politik-Podcast, Folge 406 oder Nummer 1 in der neuen Ära, der Zeit, in der Amerika noch größer, noch stärker, noch prächtiger, noch einzigartiger wird als je zuvor, so hat es Donald Trump in seiner Rede nach der Vereidigung in Washington versprochen. Stefan Detjen sagt Hallo aus Berlin, aus dem Hauptstadtstudio. Es ist Montagabend. Wir haben die Vereidigung hier zusammen angeschaut, bei uns im Team, und mit dabei sind
Johannes Kuhn und Wladimir Balzer.
Und dann haben wir natürlich eine Verbindung nach Washington geschaltet. Doris Simon ist da, unsere Korrespondentin. Schön, dass du dabei bist, Doris.
Danke.
Kurzer, erster Eindruck. Was bleibt euch, Doris, fang mal an, was bleibt dir besonders in Erinnerung von diesem Tag, von diesem 20. Januar, von der Vereidigung Donald Trumps?
Vom Bildeindruck her, diese Reihe der mit reichsten und teilweise auch mächtigsten über ihre Plattformen Männer, alles Männer der Welt, direkt hinter den Familien und den allerhöchsten Politikern in den USA. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Leute, die sich was erwarten von ihrer neuen Nähe zu Donald Trump. Das war vor 8 Jahren noch ganz anders. Und inhaltlich war das eine Fülle nicht nur von Ankündigungen, sondern von Dingen, die jetzt passieren werden. Es hatte so gar nichts von der klassischen Inaugurationsrede, dem klassischen etwas abgehobenen Zusammenführen. Wie schon von dir in der Begrüßung angekündigt, war das mehr so, wir werden reich, Zitat, wir werden gewinnen wie nie zuvor, wir lassen uns durch nichts einschüchtern und unser Staatsgebiet wird größer werden. Das sind alles Zitate.
Für mich hat Trump klassisch die Figur des Gaudios, wie man es nennt in Lateinamerika, des autoritären, populistischen Anführers, Volksanführers gegeben. Ja, und was ich inhaltlich spannend fand, war tatsächlich die Ankündigung der Rückkehr eines expansionistischen Amerika.
Mir ist aufgefallen, dass er auch die Themen, ja, das, was man so gerne Kulturkampf nennt, auch mit nach vorne gebracht hat. Also die Debatte um sexuelle Identitäten, inwieweit die geschützt werden müssen. Das auf der einen Seite ja am Ende durchaus auch so eine Botschaft der Unity, der Gemeinschaft und des Gemeinsinns aussenden wollte, aber in der Mitte der Rede eigentlich auch bestimmte Minderheiten ganz bewusst ausgegrenzt hat. Und das in einer Inauguration Speech tatsächlich bestimmte gesellschaftliche Gruppen auszugrenzen, ihre Rechte in Frage zu stellen, das ist schon bemerkenswert.
Und für mich ist jetzt auch jenseits der Rede, über die wir jetzt ausführlich sprechen werden, sind das die Bilder aus dieser Rotunde im Kapitol, diese Gesellschaft, die sich da versammelt hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer sind diese Leute? Ein paar kannte man. Johannes Kuhn hat es eben gesagt, die Tech-Oligarchen, die dabei waren. Und dann bleibt mir in Erinnerung die Gästeliste, Leute, die ich jedenfalls auf dem Fernsehschirm nicht gesehen habe, aber die eingeladen waren und die zumindest zum Teil auch da waren. Von denen wissen wir es. Giorgia Meloni aus Italien, aus Deutschland, der Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, und Beatrix von Storch, Nigel Farage aus Großbritannien und fast das Erste finde ich aus Frankreich, Eric Zemmour, also der Mann, der radikale, antimuslimische Rassist, der das Wählerspektrum in Frankreich abgreift, für das Marine Le Pen inzwischen viel zu links ist. Also eine Gesellschaft, die wird uns, glaube ich, noch wirklich beschäftigen. Doris, erzähl vielleicht mal, wie du das erlebt hast, dieses ganze Setting heute, verlagert in den Innenraum, nicht draußen, obwohl ihr einen total strahlend schönen Tag in Washington habt, glaube ich, oder? Hätte auch draußen sein können.
Ja, total strahlend schön, aber eisekalt. Also nachts bis -11. Jetzt am Tag bei strahlendem Sonnenschein waren es vielleicht -5 Grad. Und naja, die ganze Zeremonie ist ja nach drinnen verlegt worden wegen der Temperaturen. So hat es Donald Trump begründet. Was für seine Anhänger und auch andere Menschen, die vielleicht nicht seine Anhänger sind, aber die, weil das eben immer ein historisches Ereignis ist, so eine Amtseinführung eines US-Präsidenten extra deswegen nach Washington gekommen sind, um dann auf der Mall zu stehen, stundenlang und den Moment aber dann eben mitzukriegen und wenn man ihn auch nur ganz klein und in der Ferne sieht. Diese Möglichkeit ist den über 200.000, die kommen wollten, genommen worden. Die meisten werden es, wenn überhaupt, nur am Fernseher im Hotel haben verfolgen können. Ein paar wenige, 20.000, haben es in die Sporthalle geschafft, wo Donald Trump gestern schon aufgetreten ist, so in einer Mischung von Wahlkampfauftritt nach gewonnener Wahl, die sogenannte Siegesrallye. Das hat das Setting sehr verändert, weil eben, du hast es gesagt, viele hat man gar nicht gesehen, die aber dort waren bei der Veranstaltung. Warum? Weil natürlich nicht so viele in diesen Kuppelsaal, in die Rotunde des Kapitols reinpassen. Vor 40 Jahren, als Ronald Reagan zum zweiten Mal vereidigt wurde, da waren es gerade mal 96. Dieses Mal haben die Planer sehr, sehr, sehr viel enger bestuhlt. Es waren sehr viel mehr. Aber auch nicht alle Abgeordneten und Senatoren konnten da rein. Die saßen im Überlaufraum und haben sich die Veranstaltung dann nur auf dem Bildschirm anschauen können. Und pikanterweise auch republikanische Gouverneure wie Ron DeSantis, der ehemalige Rivale von Donald Trump. Und ja,
auch diese internationalen Gäste dann wahrscheinlich.
Da vorne.
Ja, auch die wahrscheinlich nicht direkt in der Rotunde, sondern dann in diesen Überlaufräumen.
Wir haben jedenfalls gesucht und sozusagen hier bei der Übertragung in Berlin, wo wir es uns angeschaut haben, nicht gefunden, ob sozusagen deutsche Repräsentanten in der Rotunde waren oder ob sie eher außerhalb Platz finden mussten. Das ist ja auch eine Frage des Protokolls. Auffällig ist ja auch, dass es eigentlich völlig unüblich ist, Regierungschefs oder Präsidenten überhaupt einzuladen zu dieser Inauguration. Das ist, glaube ich, etwas Neues in der Form. Ist ja eigentlich unüblich. Der deutsche Botschafter war da, das ist eigentlich Protokoll entsprechend. Aber ansonsten ist es unüblich. Aber er hat jetzt ein Zeichen gesetzt, Donald Trump, indem er Milley eingeladen hat, indem er Meloni eingeladen hat, Nigel Farage. Ist schon was Besonderes, oder?
Also in dieser sehr nationalen Inszenierung, die wir da gesehen haben, die ja wirklich etwas Zivilreligiöses in jeder Hinsicht hat, bis hin zu den Gebeten des Rabbis aus New York, des protestantischen und des katholischen Geistlichen, die da predigt, öffentlich gebetet haben, aber diese ganze Inszenierung, aber dann eben dieses internationale Ausgreifen, das Ganze also als so eine Art Gipfeltreffen der, ja, wie soll man die beschreiben, der internationalen Rechts- und Nationalpopulisten.
Neoreaktionär würdest du? Ja, ich meine, es kommt drauf an, es sind einige schon weit drüber hinaus, aber natürlich, es gibt eine reaktionäre Achse, die unter anderem durch X, durch Elon Musk zusammengehalten wird, auch teilweise durch andere, die im Bereich Tech sehr aktiv sind und die natürlich eine ganz klare Vorstellung haben, wie ein guter Staat aussieht, nämlich er hat möglichst wenig zu sagen und möglichst wenig zu tun. Auch das ist natürlich ein Thema der Trump-Präsidentschaft und grundsätzlich sozusagen auch im Interesse dessen, was Menschen wie Elon Musk, aber auch Jeff Bezos, das waren ja alle in der ersten Reihe, ich glaube, den Microsoft-Chef habe ich nicht gesehen, aber ansonsten waren ja alle.
Der Google-Chef war auch zu sehen. Ja. Aber auch Tim Cook, der Chef von Apple, die ja zum Beispiel eine der wenigen großen Tech-Firmen sind, die eben diese Diversitätsprogramme nicht beendet haben und sich politisch erst einmal nicht unbedingt mit der Trump-Bewegung irgendwie ins Boot setzen kann.
Das nicht, aber man möchte sich natürlich gleichzeitig, aber vielleicht kommen wir später noch drauf, man möchte sich natürlich gleichzeitig mit denen nicht verderben, ne? mit dem Trumpismus.
Aber das ist ja, glaube ich,
das Ganze hat ja eine überbordende Linie. Wir haben einen, wie Stefan schon sagte, einen sehr feierlichen, für unser Geschmack pompösen Akt. Der wurde auch heute zelebriert. Aber Donald Trump ist eben jemand, der sich nicht ans Protokoll hält, sich noch nie ans Protokoll gehalten hat. Und heute, 8 Jahre, nachdem er zum ersten Mal hier angekommen ist als politischer Anfänger, beherrscht er all die Dinge und macht es eben noch einfacher, macht es sich noch einfacher. Und die anderen sind ja alle mitgegangen. Das wäre vor 8 Jahren nicht passiert, dass sie aufgestanden sind und USA, USA skandieren, die Gäste da, die Abgeordneten, die Senatoren, dass sie dauernd klatschen wie bei einer Wahlkampfrede. All das ist passiert. Er bricht diese Regeln ganz systematisch im Inhalt, in der Form und eben in dieser visuellen sozusagen Tapete, wen er da einlädt, nicht irgendwelche ausländischen Botschafter, die da im Innersten sitzen, sondern, wir haben es gesagt, die Tech-Mogule und irgendwelche Casino-Milliardäre, die seine Freunde sind und große Geldgeber.
Doris, nicht nur, das sind die einen, über die wir noch sprechen werden im Laufe dieses Podcasts, also diese Tech-Mogule, die, wie Biden sagte, die Oligarchen, werden wir mal sehen, wie wir das einordnen. Aber dann diese Gesellschaft der Rechtspopulisten. die wir da gesehen
ich
haben.
Sprach
das kannst
von der
du uns,
Rotunde.
Ja, aber vielleicht kannst du uns das nochmal erzählen. Es ist jetzt hier in Deutschland kurz vor 8, also bei euch noch am Mittag. Der Tag geht also noch lange weiter. Und wenn man Twitter-Profile angeschaut hat, zum Beispiel von Beatrix von Storch von der AfD, dann sieht man, kriegt man eine Ahnung davon, was da alles für Randbegegnungen stattfinden. Also Beatrix von Storch fotografiert sich da im Selfie mit Steve Bannon, auch ein alter Bekannter, Chefideologe der ersten Amtszeit von Trump.
Der jetzt aber weniger eine Rolle spielt.
Der weniger eine Rolle spielt, aber damals ja diese Agenda hatte, genau diese Allianz zu schmieden, dieses internationale Ausgreifen und Vernetzen des Trumpismus. Erzähl uns mal kurz, Doris, was da jetzt noch in diesem Rahmenprogramm stattfindet, wo die sich jetzt alle noch begegnen werden.
Naja, es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich am Rande zu begegnen. Das ist wie bei den großen internationalen Konferenzen oder bei der UNO, wo auch oft die wichtigsten Gespräche am Rande stattfinden. Das ist hier genauso. Es gibt natürlich jetzt noch die offiziellen Ereignisse, die Parade. Dann wird Trump seine Dekrete unterzeichnen. Aber danach gibt es eben jede Menge Empfänge, Bälle, Black-Tie-Dinners, die ausgerichtet werden von Koalitionen, die man vorher auch nicht gesehen hat. So jemand wie Zuckerberg und eben eine sehr rechtskonservative Milliardärin, die seit vielen Jahren Donald Trump viel Geld gibt und ihr Geld mit Casinos gemacht hat. Insofern werden diese, die du eingangs genannt hast, diese Leute, die gekommen sind, zum Beispiel aus Europa und die da am rechten Rand stehen, werden natürlich die Gelegenheit nutzen und sie sind auch willkommen hier bei den Gesprächspartnern der neuen Regierung. Die haben natürlich ein ganz anderes Gewicht mit einem Schlag bekommen, als sie das bisher hatten. Und bisher gab es immer schon diese Kontakte. Du hast Steve Bannon angesprochen, der im Augenblick so ein bisschen zu kämpfen hat, weil seine Form von Arbeiterführerschaft kollidiert mit Elon Musks Einfluss, der da andere Vorstellungen teilweise hat. Aber ich erinnere mich dran, bei jeder der großen Konferenzen von Rechten und Ultrarechten hier in den USA hat Ungarn, der Staat Ungarn, immer einen eigenen Stand gehabt. Was ich so erstaunlich finde, viele Amerikaner wissen nicht, wie groß Ungarn tatsächlich ist, weil es so oft genannt wurde, auch von Donald Trump in den Reden. Nur alle diese Menschen, die eben in Europa oft am rechten Rand stehen und nicht überall dasselbe Gewicht haben, die werden es hier in den USA als Gesprächspartner schon haben. Und da werden die traditionellen Gesprächspartner, die Botschaften, die Regierungen in Europa sich anstrengen müssen, auch auf dieses Level zu kommen.
Wir sollten jetzt vielleicht mal über diese Rede sprechen, die wir da gehört haben. Ich kann mich noch gut erinnern, 20. Januar 2017, die erste Amtseinführung von Donald Trump. Als ich das jedenfalls gesehen habe und wirklich keine Ahnung hatte, was mich da erwartete, viele noch dachten, naja, der ist jetzt gewählt worden, der hat seinen Erfolg, jetzt wird er sich einfügen in die Tradition, wir werden eine gemäßigte Rede hören und dann jedenfalls bei mir dieser Moment des Erschreckens, im Grunde des Schocks, als klar wurde, der hat sich überhaupt nicht verändert.
American Carnage hat man das überschrieben.
Diese Niedergangsrede, die er damals gehalten hat, das Bild eines Amerikas in Trümmern und dann ganz ähnlich wie jetzt, die Zeitenwende, er kommt, alles wird besser, da waren ja Schlagworte drin, die haben sich fast identisch wiederholt, das Aufräumen mit dem Verbrechen, der Schutz der Grenzen, das Ende der Immigration. Aber einen Unterschied gab es ja, glaube ich, in dieser Rede, dass es in dieser Rede eine ausgesprochen konkrete Agenda gab. Konkrete Punkte, die wir aus seinen Wahlkampfreden schon kennen, aber die er, finde ich, dann jetzt überraschend konkret nochmal als Programm, als erstes Programm dieser Präsidentschaft verkündet hat. Was fiel euch da auf?
Naja, einerseits die Migrationspolitik, nationalen Notstand ausrufen, um dann letztendlich Soldaten an die Grenze zu schicken. Niemand soll mehr reinkommen. Sehr konkret, da ist auch sehr konkret alles vorbereitet. Gleichzeitig natürlich National Energy Emergency, eigentlich de facto Rückkehr zum fossilen Zeitalter, Green New Deal abgewickelt mit einem Satz. USA braucht Energie, muss Energie exportieren. Wir haben goldenes Liquid Gold under our feet, also flüssiges Gold in Form von Öl und Gas unter den Füßen. Also es war letztendlich das, was man von ihm kennt, einerseits, andererseits konkreter. Und die Frage ist natürlich auch gleichzeitig, wie gut sozusagen ist man diesmal vorbereitet? Denn das war ja das tatsächlich, ich war vor 8 Jahren im Publikum und da war es ja tatsächlich so, da dachte man, okay, jetzt mal gucken, was passiert. Und am nächsten Tag oder am gleichen Nachmittag ging es schon los mit den Zahlen zur, wie viele Leute waren da? Und dann fing es ja an, dass langsam klar wurde, okay, er ist nicht der fokussierteste Präsident und das ist vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste. Und das hat sich ja durchgezogen de facto. Jetzt ist die Frage, ob er da sozusagen ein besseres Backoffice hat.
Ja, ich meine, er ist ja wirklich vorbereitet, ne? Als beim
Absolut.
Letzten Mal.
Absolut, die haben ja seit Jahren darauf hingearbeitet. Ich sag nur einen Namen, Steve Miller, der schon in der ersten Administration da war, der hat sein Programm, was eben die Migration angeht, das hat er ausgearbeitet und eben ausgearbeitet auch dahingehend, dass mit den erwartbaren Reaktionen von Bürgerrechtsorganisationen, Migrantenorganisationen und so weiter, Umweltorganisationen, die klagen werden, dass auch darüber schon nachgedacht worden ist. Ich sage nicht, dass sie alles durchbekommen werden und dass alles Bestand haben wird, was Donald Trump heute unterschreibt als Dekret. Aber es wird kein Vergleich sein zu vor 8 Jahren.
Das glaube ich auch nicht, aber wir kennen ja sozusagen den Trump Court, den Hof, und da war es in der ersten Amtszeit immer so, am Ende des Tages hat Trump oft das gemacht, was ihm halt gerade davor jemand irgendwie gesagt hat, und wenn danach doch jemand kam, hat er das vielleicht gemacht, und das ist ja tatsächlich was weiterhin so sein wird, denn er ist weiterhin, ja, der Präsident, der entscheidet. Also mal gucken, ich sehe es noch nicht so, ja, es ist sehr wahrscheinlich, aber ich sehe es noch nicht in Stein gemeißelt, dass das viel professioneller wird als beim letzten Jahr.
Was glaubt ihr denn?
Es sind seine Ideen, das ist der große Unterschied. Es sind seine Projekte, seine Ideen. Er hat eine Stabschefin, die genau weiß, wie sie ihn handelt. Und deswegen glaube ich, dass sehr wohl die Dinge so gemacht werden wie er. Weil es ja nicht mehr die anderen gibt, die dauernd bei ihm vorbeischauen und sagen, Chef, mach es so. Es wird doch eher so sein, dass sie sagen werden, Chef, großartig, wie du es machst.
Doris, worauf stellt man sich ein in den USA, wenn wir mal mit dem Thema beginnen, dass er auch als ersten Punkt dieser konkreten Agenda genannt hat, das Thema Migration, die Grenzen. Er hat faktisch angekündigt, einen Truppenaufmarsch an der südlichen Grenze.
Das ist doch eigentlich gar nicht möglich.
Lass es mal zunächst nochmal zusammenfassen, was er da angekündigt hat. Also Truppen an die Grenze. Dann wissen wir, es gibt diese Überlegung von Massenausweisungen. Es war davon die Rede, das hat er jetzt nicht angekündigt, aber wir konnten das lesen, dass das losgehen soll, zum Beispiel in Chicago mit
Razzien,
die da gerade in solchen Städten, in liberalen Städten, die sich als Sanctuaries, also als sichere Städte für Migranten ohne Aufenthaltsrecht immer bezeichnet haben. Also da soll das anfangen. Dann hat er angekündigt, er werde ein Gesetz aus dem Jahr 1798, den Alien Enemy Act, wieder in Kraft setzen. Das ist ein Gesetz, auf dessen Grundlage zum Beispiel im Ersten Weltkrieg Staatsangehörige von Feindstaaten, auch Deutsche in Amerika, später dann im Zweiten Weltkrieg auch Japaner inhaftiert worden sind, in Lager genommen worden sind. Also worauf kann man sich da konkret einstellen?
Ich gehe davon aus, dass er all diese Dinge anschieben bzw. entscheiden wird. Die Frage ist, was davon wird Bestand haben? Es ist hoch umstritten, das Militär an die Grenze zu schicken, aber ich wäre nicht sicher, dass er bei allem, was umstritten ist oder wo eben juristische Experten allergrößte Sorgen haben, dass er deswegen davor zurückschreckt. Wir haben jetzt am Wochenende gesehen, Beispiel TikTok. Da hat der Kongress mit einer überwältigenden Mehrheit, mit beiden Kammern überparteilich beschlossen, das ist in Ordnung, ByteDance muss sich trennen von TikTok, weil wir keinen chinesischen Besitz haben wollen. Der Supreme Court hat das passiert nicht häufig, mit 9-0, das bestätigt, dass das so in Ordnung geht. Und Donald Trump sagt, ja, ich gebe denen nochmal 90 Tage und vielleicht finden wir nochmal eine Lösung. Insofern wäre ich nicht sicher, dass er da die rechtlichen Bedenken überall ernst nimmt. Aber natürlich wird es bei vielen dieser Dinge zum Beispiel auch die Zusammenarbeit der Herkunftsländer brauchen, beziehungsweise die Zusammenarbeit mit Mexiko. Ne? Auch dafür für diesen Remain in Mexico, was er machen will. Das bedeutet ja, dass Menschen, Migranten, die Asylantrag gestellt haben, dass die das nur dort können, dass die eben nicht einfach wie bisher in den USA bleiben können. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er davon ausgeht, dass er Mexiko per Druck, man kann es auch Erpressung nennen, dazu bringen will, zuzustimmen.
Thema Panama-Kanal, auch das wieder. Genau. Ganz konkret, großer Fehler Amerikas, den Panama-Kanal aufzugeben. Das ist eigentlich unsere, das holen wir uns zurück,
hat er angekündigt. Sehr scharfe Ansage auch in dieser Rede. Ne? Er hat übrigens auch nochmal eine Zahl genannt, 38.000 Tote angeblich Amerikaner damals beim Bau. Das ist eine Zahl, die gar nicht bewiesen ist, die sehr spekulativ ist. Historiker sagen da andere Zahlen, 5.000, 6.000. Da haben wir schon mal sozusagen eine sehr fragwürdige Zahl, die er da genannt hat. Aber inwieweit das etwas ist, was ihn tatsächlich auch dann ganz realistisch beschäftigen wird, das habe ich mich wirklich gefragt, weil die Antwort von Panama war ja eindeutig, als er damit gekommen ist in der Weihnachtszeit. Und welche Grundlage er haben kann, könnte er da Druck ausüben auf Panama, dass dort Schiffe, amerikanische Schiffe vielleicht nicht mehr durchfahren sollten unter bestimmten Bedingungen. Ich weiß gar nicht, mit welcher Hebel er überhaupt ansetzen kann, Doris.
Ich denke mir, wie ich eben schon sagte, bei Mexiko, Druck wird ein Mittel sein. Druck auf viele Arten und Weisen. Die ganze Rhetorik auch in dieser Rede, ich glaube, Johannes hat es vorhin gesagt, expansorisch, teilweise hegemonial, auch sowas, was man vielleicht nicht sofort versteht, wie er dann sagt, Denali wird wieder Mount McKinley heißen. Mhm. Denali ist ein Berg und ein großer Nationalpark in Alaska. Denali ist der Name, den die Ureinwohner diesem Berg gegeben haben. McKinley war der 25. Präsident der USA, Republikaner und hochgeschätzt von Trump, weil er ein großer Fan von Zöllen war. Und von territorialer Erweiterung der USA. Mhm. Also das ist für mich auch ein ganz klarer Hinweis. Wir gucken, dass wir das bekommen, was ich für nötig halte, territorial. Und wie wir das machen, das sehen wir dann.
Aber er hat weder Kanada erwähnt, noch Grönland erwähnt, bemerkenswerterweise. Ein paar Dinge haben mir auch gefehlt in dieser Rede. Ja? Er hat auch den 6. Januar zum Beispiel nicht erwähnt, dass es da Begnadigungen geben könnte für die Menschen, die da ins Kapitol gekommen sind.
Das wird er aber sicher tun.
Ein paar Dinge hat er weggelassen, das ist mir auch aufgefallen.
Nicht alle Hits am Anfang. Ich würde gerne, Doris, du hast nämlich richtig gesagt, ne, McKinley ist ja auf ganz verschiedene Arten eine zentrale Figur.
Ja.
Also klar, spanisch-amerikanischer Krieg, damals übrigens auch unter anderem mit Hilfe der Hearst-Medien sehr populär geworden, mit Hilfe des New York Journal, wo wir auch wieder so eine kleine Parallele haben zum Thema, welchen Einfluss haben Leute wie Elon Musk jetzt quasi auf eine globale Öffentlichkeit. Und aber auch tatsächlich jemand, der mit seinen beiden Wahlen ja eine Zeit eingeläutet hat, in der eigentlich bis auf, glaube ich, Woodrow Wilson bis 1932 nur noch republikanische Präsidenten gewählt wurden. Also es ist auch tatsächlich für die Geschichte des Konservatismus und der Republikaner, stört jetzt Trump wahrscheinlich nicht so oder ist nicht so interessant für ihn, aber ist tatsächlich auch da eine Figur im Sinne von, hey, da hat jemand sozusagen eine neue Ära eingeleitet. Und das ist natürlich auch eine Figur, als die Trump von seinen Leuten gesehen wird. Und jetzt tatsächlich im zweiten Versuch, wie du gesagt hast, angeblich, mutmaßlich, vielleicht, wahrscheinlich die Werkzeuge auch dazu hat.
Das Ganze ist ja ein Schillern bei ihm. Zwischen Zukunftsversprechen, neue Ära, alles wird anders, alles wird besser, Disruption. Und andererseits das Versprechen einer Rückwärtswendung, der Wiederherstellung von goldenen alten Zeiten, besonders auffällig beim Energiethema, als er die Rückkehr eines fossilen Zeitalters verspricht, drill, we will drill, 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 wir werden nach Öl buchen, was das Zeug hält, wir werden die klassische Autoindustrie wiederbeleben, die Autoarbeitsplätze werden wieder entstehen. Und im Hintergrund sitzt dann dieser Elon Musk, also der Typ, der für eine ganz andere Form von Ökonomie, aber auch für eine ganz andere Form von Technologie und auch für eine andere Form von Energiewirtschaft steht.
Und auch für etwas Internationales. Also ich meine, wir hatten ja diesen Streit noch vor einigen Wochen um diese Visa, auf die ja auch die Tech-Mogule ja angewiesen sind, die großen Tech-Firmen angewiesen sind. Diese wenige 10.000 bekommen diese Visa für hochqualifizierte Menschen, viele auch aus Indien, wo plötzlich sozusagen Elon Musk etwas verteidigt hat, wo sich Donald Trump dann auch entscheiden musste. Also spiele ich eher so diese nationale isolationistische Karte oder versuche ich auch eben international zu denken und dass eben Tech-Unternehmen international denken müssen, zwangsweise denken müssen. Das könnte nochmal ein Konflikt werden, glaube ich, auch in Zukunft.
Das ist jetzt an der Stelle über die...
Mit Steve Bannon zum Beispiel, genau, hatte ja Stefan vorhin schon erwähnt.
Lass uns über die Verbindung jetzt mal sprechen, über diese Tech-Leute. Musk eben so auffällig im Familienkreis, unmittelbar hinter den engsten Angehörigen von Trump.
Er ist praktisch eingezogen in Mar-a-Lago inzwischen.
Eingezogen in Mar-a-Lago, engster Kreis dieser Mensch. Wie interpretieren wir das? Wie lesen wir das, Johannes? Du kennst dich da am besten aus.
Wir interpretieren das erstmal so, dass er erstmal Trumps Ohr hat, dass seine Rolle im Sinne von Wahlkampforganisation on the ground, aber auch X als Plattform für den Trumpismus aus unterschiedlichsten Gründen, dass das erstmal gutiert wird. Wie lange das anhalten will, ist so eine andere Frage. Und es ist ja schon angeklungen, es gibt auch tatsächlich geschäftliche Interessen. Elon Musk ist sehr abhängig mit Tesla zum Beispiel von seiner Fabrik in Shanghai. Die hat nämlich die größten Gewinnmargen. Er ist jetzt sozusagen nicht einer von den China Hawks in diesem Trump-Kosmos. Naja, und gleichzeitig ist er auch, wir sehen es ja durch die Versuche, sich in den deutschen Wahlkampf einzumischen, aber auch in Großbritannien, auch seine Nähe zu Meloni. Er ist jemand tatsächlich auch, der die Neoreaktionäre de facto global denkt. Und wie es dazu gekommen ist, weil er war ja lange eher auf Seiten der Demokraten, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass bei ihm während Corona sozusagen, als er plötzlich gemerkt hat, huch, irgendwie, ich kann nicht so viel produzieren, wie ich wollte, und der amerikanische Staat ist ja plötzlich nicht einfach nur da, um mir irgendwie Subventionen zu geben, dass da was bei ihm gesnappt ist, und natürlich mit der Transition, mit der Geschlechtsumwandlung seines Kindes. Und naja, und seitdem macht er eine Form von Politik, die einerseits Einflüsterei ist, andererseits eine Form von Chaos stiften und drittens natürlich eine Nutzung von X als Plattform für genau diese reaktionären Positionen und inzwischen, und da hat sich ja Zuckerberg zum Beispiel hinter ihm versammelt, natürlich auch jetzt gegen Europa und die Regulierung, die da geplant ist. Deswegen wird das Ganze jetzt sozusagen politisch aufgeladen und ist kein reiner Verwaltungsakt mehr, wie viele Strafen jetzt Musk oder Zuckerberg für ihre Verstöße in Europa, die ja gerade untersucht werden, zahlen müssen.
Das hat Zuckerberg ja auch ganz offen gesagt in dem Podcast von Joe Rogan, also dem, glaube ich, meistgehörten Podcast der Welt mit 8 Millionen Hörern. Joe Rogan war ja auch dabei bei dieser Amtseinführung dort. Er hat das ganz offen gesagt, dass er natürlich auch möchte, dass der nächste Präsident amerikanische Interessen vertritt. Das heißt auch für Meta, also für die Mutterfirma von Facebook, auch Interessen gegenüber der Europäischen Union. Und dort eben sozusagen auch Druck ausübt, zum Beispiel über Zolldiskussionen und vieles, vieles andere mehr. Also der Digital Services Act in Europa, der ist Elon Musk auch, aber eben vor allem Mark Zuckerberg natürlich ein Dorn im Auge. Und er versucht da, Trump auf seine Seite zu ziehen, dass er auch für ihn kämpft.
Doris, siehst du da eine Strategie dahinter? Weil für mich, ich rätsel immer ein bisschen, weil ich finde, Musk ist einfach auch als Person jemand, dem ich jetzt in dem Kontext tatsächlich nur bedingt eine Strategie zutraue. Was das Geschäftliche betrifft, davon sicher so. Also klar, ja, irgendwie SpaceX, NASA ist natürlich irgendwie ein Thema, aber gleichzeitig sozusagen die große Idee, außer dass er diese Reaktion irgendwie verbinden will, aber diese große Idee im Sinne von, hey, wir wollen da eine ganz andere Welt oder sowas bauen, sehe ich bei ihm ja tatsächlich nicht oder unterschätze ich ihn da?
Das weiß ich nicht, so gut kenne ich ihn nicht, aber ich würde erstmal sagen, er ist ein besonderer Fall. Für alle anderen würde ich deinen dritten Punkt, nämlich die Interessen ihrer Unternehmen, schon ganz zentral stellen. Denn alles, was jetzt gesagt wurde, geht eindeutig in diese Richtung. Natürlich sind sie so nah dran und immer in Mar-a-Lago gewesen die letzten Wochen, weil da so viel dranhängt für sie und dieser europäische Aspekt, dass sie von Trump erwarten, dass er ihre Interessen uneingeschränkt mit Druck, Drohung und was auch immer für Instrumente Trump hat, in Europa durchsetzt, eben gegen Datenschutz, gegen die ganzen Regelungen zu Plattformregulierung, gegen die Regelungen und Einschränkungen zu Machtkonzentration, Monopol. Das ist für die alle, glaube ich, eine der ganz entscheidenden Beweggründe gewesen, sich auf Trumps Seite zu schlagen. Und außerdem ist das ja im Augenblick guter Ton hier in der US-Wirtschaft. Es gibt da keine Widersprüchlein mehr. Was Elon Musk angeht, ich glaube, er ist halt ein, ja, sagen wir es mal so, ein ganz besonderer Typ Mensch. Ich glaube, er ist davon fasziniert, was er im Augenblick für eine Macht hat, was er für einen Einfluss hat. Es geht für den Augenblick und vielleicht auch noch länger gut mit Musk und Trump. Und es ist ja ganz erstaunlich, wie viel Freiraum ihm auch eingeräumt wird. Was diese Behörde, die keine Behörde ist, dieses Doge-Ding, was das letztlich bringen wird, was er vorschlagen wird, weil er eben selber die Vorschläge nicht einbringen kann. Aber es gibt ja diese kniefällige Bereitschaft, auch im Kongress eben mit Musk und dem anderen Ramaswamy, solange er da noch dabei ist und nicht Gouverneur von Ohio ist, zusammenzuarbeiten, um eben zu deregulieren. Das ist ja das große Wort hier, einzusparen vielleicht und vor allem missliebiges Personal auch wegzubekommen. Das ist die Frage. Das ist eine Sache, die werden wir erst sehen, ob das klappt.
Ich würde ein anderes Bild von dem Elon Musk zeichnen. Eines, das vielleicht noch beunruhigender, aber auch gleichzeitig interessanter ist. Ich würde ihn als jemanden sehen, der wirklich jenseits der Grenzen, der Kategorien von Politik und auch Ökonomie denkt, wie wir sie jetzt kennen. Also da geht es nicht mehr nur darum, über Twitter in einem politischen System, wie wir das kennen, politische Macht auszuüben. Ich glaube, da geht es auch nicht mehr nur allein darum, Autos zu verkaufen auf irgendwelchen Weltmärkten. Der hat neulich in einem Podcast von Lex Fridman, hat der Musk gesagt, dass Tesla für ihn vor allen Dingen interessant ist als Instrument, um Daten zu sammeln. Weil Tesla in einer einzigartigen Weise Daten sammelt über seine Automobilnutzer in Echtzeitverhalten und so weiter. Und der denkt in eine Welt voraus, in der die Herrschaft über Daten weitgehend alles ersetzt, was wir als ökonomische und politische Parameter bisher kennen, in der die großen AI-Konzerne oder die Herrschaft darüber, wer AI beherrscht, darüber entscheidet, wer Macht in der Welt hat, wer auch den Schlüssel zu ganz existenziellen menschlichen Fragen hat. Der beschäftigt sich sehr viel mit der Frage, was eigentlich Menschen sind, in einer Zeit, in der er davon ausgeht, dass Menschen in einer Art und Weise innerhalb der nächsten 10 Jahre, so sieht Musk das, verschmelzen mit AI-Technologien. Eines seiner Unternehmen, um das er sich ja besonders kümmert, ist Neuralink. Mhm. Das ist ein Unternehmen, das Gehirnchips entwickelt und an der Vernetzung von künstlicher Intelligenz und Menschen arbeitet. Sozusagen kurzfristig mit dem Versprechen, wir können damit neurologische Schädigungen ausgleichen, wir können Leute, die Schädigungen am Sehnerven haben, durch die Verbindung von Kameras und dem Sehzentrum im Hirn können wir es auf einmal erlauben, wieder zu sehen. Aber dann weitergehend denkt der, das, was den interessiert ist, wie ist das eigentlich, wenn wir Bewusstsein, wenn wir Erinnerungen abspeichern und uns damit von unserer Körperlichkeit lösen, also Visionen von ewigem Leben, die der ernsthaft verfolgt. Das sind die Zukunftsvisionen, das sind die Themen, die der hat. Und wenn man gesehen hat, wie der gejubelt hat, als Trump angekündigt hat in seiner Rede, wir werden das Star-Spangled Banner, die amerikanische Flagge, auf dem Mars hissen, dann kann man ahnen, dass der auch eine Vision von Bevölkerung des Mars hat, andere Planeten hat, die was damit zu tun haben. Wer rettet sich eigentlich wohin, wenn diese Erde in großen Teilen nicht mehr für Menschen, so wie sie jetzt sind, bewohnbar ist?
Das definitiv. Also Mars, das Leben, die Spezies auf einen anderen Planeten zu bringen, das ist seine Kernmission tatsächlich inzwischen. Allerdings, ich würde sagen, diese transhumanistischen Ideen, die du beschreibst, die sind nicht neu, die sind auch nicht Musk-eigen, die hast du im Silicon Valley schon seit 15 Jahren.
Peter Thiel, ne?
Genau, Peter Thiel.
Aber der gehört ja auch dazu, zu dieser
Kombo. Der gehört natürlich dazu.
Der große Investor, man muss kurz den Namen vielleicht kurz erklären.
Genau, der große Investor. Es gibt tatsächlich verschiedene Anknüpfungspunkte. Ne? Also auch diese Idee, und da ist, finde ich, dann Peter Thiel wieder sehr viel relevanter. Die Idee ist tatsächlich, dass der Staat, den es gibt, eine andere Form annehmen muss. Es war ganz interessant, am Wochenende war Curtis Yarvin, das ist ein Blogger, Softwareentwickler, der tatsächlich von Leuten wie J.D. Vance oder auch Peter Thiel gelesen wird, auch die teilweise kennt und der, naja, sag ich mal, sehr abstruse Ideen hat im Sinne von, naja, Wir bräuchten eigentlich, die USA müssen eigentlich wie eine Firma geführt werden, wir brauchen einen CEO, also eigentlich eher so eine Form von Monarchie, weil Demokratie funktioniert ja so nicht. So, damit spricht er, wenn man Demokratie durch Politik ersetzt, das Wort, dann spricht er wahrscheinlich vielen Amerikanern aus der Seele, aber da steckt ja schon was anderes drin, nämlich die Idee, hey, dann brauchen wir dieses, wer sind denn die Institutionen, die uns an der Veränderung hindern, das ist die Regierung, das sind die Regierungsbehörden. Das steckt da drin und es steckt natürlich auch schon drin, gucken wir doch mal irgendwie, wie das so weitergeht mit Wahlen etc. Vielleicht kriegen wir tatsächlich ein System hin, das einfach von schlauen Menschen geleitet wird und wo am Ende des Tages die Menschen trotzdem zufrieden sind, obwohl es keine klassische Demokratie
mehr ist. Insofern,
das ist wiederum global im Sinne
da
von...
Da ist der Bogen.
Mhm. Genau,
da ist der Bogen, Entschuldigung, zu dieser Regierungsbehörde, die keine ist. Mhm. Weil die sich eben für schlauer halten als den ganzen Rest. Ne? Das ist halt so. Das ist bei Peter Thiel so, das ist bei Elon Musk so. Und jetzt haben wir in der Regierung Trump zwei Leute, die eben, weil der ganze Rest es nicht bringt, das ist so die unausgesprochene Folgerung, da auf Ideen kommen sollen.
Naja, aber das ist ja, insofern ist der Trump ja dann fast eine Mittelfigur, der sozusagen als auch als persönlicher Typus zum Teil noch im letzten Jahrhundert steckt. Jemand, der sich noch daran erinnert, wie er mal mit den Demokraten sympathisiert hat. Jemand, der noch eher Anknüpfungspunkte an die Republikaner der Reagan-Zeit hat mit ihren Deregulierungen. Da fanden ja auch staatliche Deregulierungen statt. Aber nicht diese krasse Form des Staatsabbaus, der Staatszerstörung, für die so einer wie der Musk steht, aber für die auch ein Teil dieser Gäste steht, die da eingeladen waren. Milei in Argentinien betreibt ja auch diese Agenda der Entstaatlichung, der Entkernung des Staates. Und wenn man sich anschaut, welche Behörden der Trump da besonders im Visier hat, das kannst du uns noch besser erklären dann, Doris, dann sind das die Regulierungsbehörden, die FCC, die Telekommunikationsregulierungsbehörde.
Ja, aber auch Bildungsministerium.
Bildungsministerium und, da kommen wir dann ja auch zu einem Punkt, Banken. Also das ist ja ein Thema, über das wir auch noch sprechen müssen. Was heißt das alles
plötzlich
für das Finanzwesen? Mhm. Also das sind Leute von der Familie Trump bis zu Musk auch, die alle inzwischen auch geschäftlich in der Kryptowährungsbranche unterwegs sind.
Trump hat vor allem am Freitag seinen eigenen Trump-Coin rausgegeben, ja, genau, ne, der irgendwie, glaube ich, so zwischendrin war.
50 Millionen. Innerhalb eines Tages hat er da Geld gemacht. Okay.
Jetzt für alle, die gesehen haben, die vor 10 Jahren in Bitcoins investiert haben und uns zuhören und auf ihrer Yacht sitzen, weil sich der Wert, ich glaube, vertausendfacht hat. Ja,
2016 war es $700, jetzt sind es, glaube ich,
109.000 Dollar der Bitcoin. Und jetzt ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eine der entscheidenden Fragen: Was wird aus dieser nationalen Bitcoin-Reserve, die Trump angekündigt hat?
Weiß ich gar nicht, ob das die entscheidende Frage ist. Ich glaube, bei Krypto gibt es zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich, dass die beiden Regierungen sehr kryptofeindlich war. Hat sich auch durch die diversen Skandale gezeigt, naja, vielleicht nicht zu Unrecht, weil es nicht auf die Realwirtschaft und die Banken übergesprungen ist, obwohl viele Leute ihr Geld verloren haben. Aber gleichzeitig gibt es natürlich, entgegen der Idee, die Bitcoin mal sozusagen als Gegenwährung verkörpert hat, den Wunsch von weiten Teilen der Krypto-Community, dass das sozusagen als Wertpapier gilt und dann de facto die Banken zum Beispiel nicht mehr extra Dinge hinterlegen müssen, um die Einlagen damit abzusichern. Das heißt, dann ist das vielleicht Teil deines Rentenplans, dann können da Fonds rein investieren etc. Das heißt, Krypto soll stärker Teil des realen, in Anführungszeichen, Finanzwesens werden, was am Ende dabei helfen kann, weil das ist natürlich alles sehr volatil und teilweise natürlich einfach Betrugsmaschen, dass es too big to fail wird, dass dann in der großen Kryptokrise sind dann vielleicht die Banken betroffen oder Rentenfonds und der Staat muss wieder einspringen, um Krypto zu retten. Und währenddessen geht sogar noch der Wert hoch, zum Beispiel auch durch solche Dinge wie eine Bitcoin-Reserve. Also das ist tatsächlich was aber, muss ich gleichzeitig dazu sagen, absurd ist, weil die USA sind letztlich die große Währung, die hinter allem steht. Es gibt für ganz viele Länder vielleicht Gründe, irgendwie mit Krypto sich was zu überlegen. Aber die USA, die einen Dollar haben und wo der Dollar dafür sorgt, dass sie sich verschulden können, weil am Ende des Tages alle Leute in Dollar irgendwie handeln wollen, ist es absurd, sozusagen seine eigene Währung über Krypto oder Bitcoin zu sprechen.
Kann das sein, ist da was Rationales dran, wenn Trump sagt, der Dollar kann die Zukunft allein nicht mehr sein, da gibt es zu viele Mächte, die dran sind, die Vorherrschaft des Dollars abzubauen. Wir sind da auch zu sehr in der Hand der Chinesen mit ihren großen Dollarreserven. Naja, und deswegen ist es im nationalen Interesse der USA, die globale Kryptomacht zu werden. Und dazu soll ja diese Vorstellung einer nationalen Kryptoreserve dienen.
Nee, die Erklärung ist einfacher. Also A, diese Dollarreserven der Chinesen, die sind gar nicht mehr so groß. Sie sind in den letzten Jahren massiv abgebaut worden. Und B, es hat einfach damit zu tun, dass die Kryptobranche wahnsinnig viel Geld gespendet hat. Und nicht nur an die Republikaner, sondern auch an die Demokraten. Deswegen haben die im Kongress eigentlich gute Chancen. Es wurde ja auch ein Pro-Krypto-Gesetz verabschiedet vom Kongress. Das hat dann Biden aus Verbraucherschutzgründen hat das Veto eingelegt. Also tatsächlich hat es einfach damit zu tun, dass da eine Menge Geld drin ist. Und wenn man jetzt sieht, irgendwie Trump-Coin, Melania-Coin gab es auch noch am Samstag, da können die auch Geld mit verdienen. Und das zeigt ja auch irgendwie, um was es geht in der Trump-Regierung.
Aber ich frage mich tatsächlich, ob diese Debatten...
Trump verdient ja auch Geld in dem Bereich. Also da sind einige auch persönliche Interessen dabei.
Natürlich. Aber ich frage mich, ob diese Debatten um künstliche Intelligenz und Kryptowährung tatsächlich die Kernwählerschaft von Donald Trump am Ende erreichen. Und ob er damit sozusagen Punkte machen kann in seiner Kernwählerschaft, die ja auch tatsächlich auch oft in eher prekäreren Jobs ist oder in bedrohten Jobs oder auch in Industriejobs, wo ja künstliche Intelligenz vielleicht sogar eher ein Feindbild ist.
Es gibt eine große Aufgeschlossenheit in den USA gegenüber diesen Entwicklungen. Es gibt auch eine große Bewunderung für Menschen, die solche Entwicklungen, selbst wenn man nicht alles versteht, vorantreiben. Das ist vielleicht noch anders als bei uns. Und in seiner Rede hat Donald Trump ja auch die anderen bedient. Ich meine, das war ja sowas von nicht nur retro, sondern ich fühlte mich manchmal wie in so einem alten Western, als er dann sagte, hier, wir haben diesen Frontier Spirit, den Geist der Ausdehnung nach Westen und was wir alles geschafft haben als Amerikaner. Wir schritten durch die Wildnis, gewannen den wilden Westen, also nirgendwo kommen da die Native Americans vor. Und das sind so Töne, damit bedient er die anderen. Und ich kann mir vorstellen, dass er natürlich versuchen wird, weiterhin auf beiden Klavieren zu spielen. Das hat er bis jetzt ja schon extrem erfolgreich gemacht. Die reichen Geldgeber haben ja nicht unbedingt dieselben Interessen wie seine Basis, die ihn immer gewählt hat, die ihm aber folgt bei allem.
Und dann beschäftige ich mich tatsächlich sozusagen diese Executive Orders, die man gar nicht so einfach ins Deutsche übersetzen kann. Wie soll man, Dekret könnte man sagen, ne? Durchführungsverordnung. Ich meine, wir haben ja sowas in der Form gar nicht in Deutschland, die er ja erstmal unterschreibt. Er ist ja jetzt, wir gehen davon aus, wir haben da also knapp 100 Executive Orders, da geht es natürlich um Migration, da geht es um Militär an der Grenze, da geht es um Staatsbürgerschaft, da geht es um Ende des Transgender-Schutzes, da geht es um Vorbereitung für Zölle, Lockerung, Umwelt- und Naturschutz, Fristverlängerung für TikTok und vieles andere mehr. Dann ist das natürlich eine Herausforderung für das Rechtssystem. Also Doris, mich würde interessieren, was du hörst, was du beobachtest, inwieweit tatsächlich da schon Anwälte, inwieweit schon NGOs, inwieweit auch die Demokraten vielleicht in Startlöchern sitzen, das einfach auch juristisch anzufechten und wovor wir da stehen in den nächsten Wochen und Monaten.
Absolut. Genauso wie sich die Unterstützer von Trump, Leute wie Steve Miller, vorbereitet haben auf diesen Tag 1 heute, haben sich natürlich auch die migrantischen Organisationen, die Umweltorganisationen, die Bürgerrechtsorganisationen vorbereitet, auch einzelne Bundesstaaten. Da sind die Klagen in den Schubladen. Das ist richtig. Aber ich habe vor 1,5 Monaten mit Verfassungsjuristen und Spezialisten für Kongressarbeit gesprochen. Und die eigentlich, die sind Republikaner, sie sind keine Trumpisten. Sie haben das teilweise lange selber aus dem Kongress begleitet. Und ich muss sagen, der eine zumindest war doch sehr besorgt, obwohl, wie gesagt, eigentlich nicht dazu geneigt. Der andere war etwas zuversichtlicher, dass vor Gerichten doch viele der Dinge, die Donald Trump heute angekündigt und wahrscheinlich dann unterschreiben wird, nicht Realität werden, auf jeden Fall nicht so lang. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie genau wieder in dieselbe Falle laufen wie vor 8 Jahren und alles vor Gericht aufgehalten wird. Dafür sind die Verhältnisse heute im Land einfach andere.
Ja, tatsächlich, der Zeitgeist ist einfach, selbst bis in die Demokraten rein, so zumindest in den Umfragen, Migration, Undocumented Immigrants, illegale Migration wird tatsächlich sehr, sehr kritisch als zentrales Problem gesehen. Und die Republikaner haben da die Kompetenzzuweisung, dieses Problem in irgendeiner Form zu lösen. Ne?
Das auf jeden Fall, aber es wird trotzdem schwierig. Es gibt ja bestimmte Punkte, die einfach auch in der Verfassung verankert sind, in diversen Amendments, in diversen Teilen der Verfassung. Das kann nicht einfach mit einer Executive Order vom Tisch gefegt werden. So, also wir haben zum Beispiel das Militär, das nicht einfach so im Inneren eingesetzt werden kann, nach Lust und Laune, wenn es irgendwie gerade in die Agenda eines neuen Präsidenten passt. Wir haben das Staatsbürgerschaftsrecht, dass man, wenn man in den USA geboren ist, dass man automatisch Bürger dieses Landes ist. Auch das ist nicht so einfach vom Tisch zu fegen. Die Liste wäre lang. Dazu braucht er den Kongress, dazu bräuchte er die Bundesstaaten. Also ich meine, das ist ja im Grunde genommen eigentlich Stand jetzt nicht realisierbar. Sind das Versprechungen schon am ersten Tag?
Ich gehe davon aus, dass er das ignorieren wird, insbesondere im Falle der Armee. Das ist keine leere Drohung. Er wird das machen, beziehungsweise was die Nationalgarden angehen, die ja auch Teil der Armeeeinheiten sind.
Ich frage mich da nach der Strategie. Was ist das für eine Strategie? Ist das eine Provokation? Ist das der Versuch, die Machtverhältnisse neu zu ordnen? Ist das ein Kampf gegen die Justiz, ein Kampf gegen Checks and Balances? Das ist was, was mich tatsächlich beschäftigt, inwieweit dieser Donald Trump in den nächsten 4 Jahren auch eingehegt werden kann von den demokratischen Institutionen in diesem Land, die ja eigentlich schon eine gewisse Resilienz auch bewiesen haben in seiner ersten Amtszeit und jetzt nochmal neu herausgefordert werden.
Ja, aber ich sagte, es ist ein anderes Land inzwischen. Die Institutionen haben sich auch gewandelt. Im Supreme Court haben wir jetzt eine 6-3 Mehrheit der konservativen Richter, die nicht immer in Donald Trumps Sinne entscheiden, siehe TikTok, aber ganz oft siehe die weitgehende Immunität, was sich niemand vorher hätte vorstellen können für einen Präsidenten im Amt. Und ich glaube, Johannes sprach es eben an, im Kongress gibt es nur eine knappe Mehrheit der Republikaner, aber die Republikaner sind nicht mehr die Partei von vor 8 Jahren, das ist Trumps Partei. Und die Demokraten sind in einem derzeit desolaten Zustand und sie haben, viele von ihnen haben das Gefühl, wie auch gesagt, die Wähler möchten vieles von dem, was Trump vertritt. Deswegen, wenn sie wiedergewählt werden wollen, alle 2 Jahre ist es ja im Abgeordnetenhaus der Fall, dann müssen sie auch diese Dinge vertreten. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass viele von den Dingen, die er ankündigt, er auch wird durchsetzen können. Ob das jetzt sofort passiert, das sage ich nicht. Aber ich denke schon, dass das funktionieren wird.
Doris, was heißt das für Medien in den USA und was erlebst du da in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt darauf einstellen, 4 Jahre nochmal mit Trump zu leben. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die diese erste Amtszeit mitgemacht haben, erzählt haben, wie schwierig das in verschiedener Hinsicht war. Zum einen wegen der Feindseligkeit, die ihnen entgegengeschlagen ist, bis ins Weiße Haus, bis in den Presseraum des Weißen Hauses hinein, wenn es um die traditionellen journalistischen Medien geht, aber auch, weil es so schwer ist, sich damit zu beschäftigen, wie berichtet man über so eine Präsidentschaft, die so viele Regeln, so viele Traditionen bricht.
Ich mache mir gerade ein paar Stichpunkte, weil das mehrere Aspekte hat. Wir haben schon auf den Parteitagen im letzten Sommer feststellen können, sowohl bei Demokraten wie bei Republikanern, dass die traditionellen Medien, die hier gerne Legacy Media genannt werden, selbst bei den Demokraten an Einfluss offenbar verloren haben, weil die Influencer da sehr viel mehr Raum, ganz praktisch Räumlichkeiten und Zugang vor allem zu demokratischen Politikern bekommen haben. Das schon mal an Stelle 1. Die ganzen Social-Media-Aktivitäten, sozialen, die Parteien und die Kandidaten in den sozialen Netzwerken war absolut wichtig und sehr viel wichtiger als irgendwelche Plakate. Das gab es hier kaum noch. Und die traditionellen Formen von Wahlkampf, wie wir sie aus Deutschland noch oft kennen. Dann war es schon spätestens seit der Wahl eigentlich schon vorher so, dass es bestimmte Bewegungen in den Medien gegeben hat, die sehr überraschend kamen. Wie zum Beispiel, dass die Los Angeles Times und die Washington Post kein Endorsement mehr abgegeben haben, also keine offizielle Unterstützung mehr für die Kandidatin oder den Kandidaten. Das ist hier in den USA bei solchen Zeiten etwas völlig Normales. Das passierte nicht, weil die Journalisten das so wollten, die hatten diese Endorsements schon fertig, nämlich für Kamala Harris, sondern weil die schwerreichen Besitzer das eben nicht haben wollten, weil sie dachten, wenn jetzt die Wahl anders ausgeht, dann wollen wir nicht auf der falschen Seite stehen, weil ja sowieso traditionelle Medien nicht besonders gelitten sind bei den meisten Republikanern und schon gar nicht bei Donald Trump. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel bei Zeitungen wie eben der Washington Post auch eine starke Abwanderung gesehen zu Medien, die einen insgesamt kritischeren Angang gegenüber Trump und seiner Regierung haben, weil viele Kolleginnen und Kollegen eben das Gefühl haben, sie können zum Beispiel bei der Washington Post nicht mehr viele Dinge veröffentlichen. Zuletzt wurde auch eine Karikatur einer langjährigen Karikaturistin nicht gedruckt. Über die Gründe gab es Streit. Aber das sind alles so Anzeichen, wie sich die Dinge verändern. Und ja, es sind jetzt wieder die Zeiten von Fox News und von ultrarechten Publikationen und vor allem natürlich, wir hatten ihn eben mal erwähnt, Joe Rogan, eben den Podcastern am rechten Rand im konservativen Spektrum.
Wo eben auch, wenn man Joe Rogan kennt, der hat ja auch Mark Zuckerberg, den Meta-Chef da bei sich letztens zu Gast, wo sich auch viele Gesprächspartner einfach sehr wohlfühlen, weil sie keine kritischen Fragen bekommen, weil das eben ein Gespräch ist, da mehr oder weniger unter Bros, also es gibt ja diesen Begriff dieser Bro-Podcasts, wo Männer unter sich gegenseitig bestätigen. Und das ist wirklich etwas, was man, glaube ich, auch verstehen muss, dass diese Podcast-Kultur in den USA inzwischen schon so dominant geworden ist, jenseits der Legacy-Medien, jenseits der journalistisch-kritischen Medien, dass dort zum Teil auch Wahlkämpfe viel mehr geführt werden und man dort viel mehr Erfolge feiern kann, als wenn man woanders hingeht.
Und natürlich Social Media generell.
Das sowieso,
TikTok,
das
als ist sowieso klar. Ja. Naja, und tatsächlich bin ich auch gespannt, wie sich die amerikanischen Medien und letztendlich auch die Demokraten verhalten, also zumindest die auf Social Media aktiv sind.
Entschuldigung, ganz kurz, Kamala Harris hat eine Einladung von Joe Rogan ausgeschlagen im Wahlkampf, nur mal so als Erinnerung.
Ja. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sich die Demokraten jetzt verhalten, auch die auf Social Media sind. Negative Partisanship ist ja diese Geschichte, dass ich quasi die Politik meines politischen Gegners immer schlecht finde, solange sie nur von ihm kommt. Und das kann durchaus sein, dass das die Demokraten diesmal in Widersprüche stürzen wird, weil am Ende des Tages ja vielleicht auch Dinge funktionieren, die Trump macht und die Dinge nicht nur immer schlechter oder immer im gegen das Progressive gehen. Und da bin ich tatsächlich gespannt. Da bin ich auch gespannt, wie sich die amerikanischen Medien positionieren. Ich glaube eben nicht mehr, dass es so einfach ist wie damals, als sozusagen man gesagt hat, oh, da kommt jemand von außen, der will alles zerstören. Und wir gehören ja zu den Institutionen, die das verhindern muss, zum Beispiel die New York Times. die Zeiten sind vorbei und die Institutionen sind den Amerikanern einfach auch nicht mehr so wichtig. Und das ist tatsächlich die Lehre, die wir für uns ziehen können. Es gibt einfach in den USA, aber auch in anderen Ländern, auch bei uns, viele Menschen, die einfach sagen, die liberale Demokratie, die liefert nicht mehr das, was ich brauche, was ich mir wünsche, was ich möchte. Und vielleicht lassen wir es mal jemand anderen probieren, das eben nicht liberal macht.
Ja, das ist wahrscheinlich das, was man in jedem Fall festhalten kann. Das wird uns auch auf der Ebene als Auswirkung dieser Präsidentschaft und aller ihrer Folgen auch in Europa lange beschäftigen. Aber das ist dann vielleicht schon die Überleitung zum nächsten Politik-Podcast.
Ja, und der Frage natürlich, das werden wir jetzt hier nicht besprechen können in aller Ausführlichkeit, aber wie natürlich diese zweite Trump-Amtszeit, welche Auswirkungen das auf Europa hat, auf Deutschland hat. Wir haben hier vor uns schon mal den Glückwunschbrief von Friedrich Merz, dem womöglichen nächsten Bundeskanzler, der da immer auch hier schreibt, dass er also seine gesamte berufliche Karriere auch darauf ausgerichtet hat, diese beiden Länder zusammenzubringen, dass es da auch ein neues Kapitel in den Verhältnissen im Verhältnis sein kann, geben wird und so weiter. Das ist ein sehr offener Brief, ein freundlicher Brief, ohne jetzt konkrete Ankündigungen, aber das wird eben auch nochmal interessant, tatsächlich wie Europa sich darauf einrichten muss, was natürlich auch Sicherheitsfragen angeht, was den Krieg in der Ukraine angeht. Wir haben ja gehört, die Forderung nach 5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben. Also ich glaube, auch wir werden uns da neu selber reflektieren müssen hier in Europa.
So, das wird hier erstmal Thema im Wahlkampf sein. Der wird uns jetzt wieder beschäftigen, aber da spielt das natürlich alles rein. Ich würde sagen, hier ziehen wir mal für diesen Politik-Podcast an diesem 20. Januar, an dem wir ihn aufnehmen. Es ist jetzt inzwischen 8:30 hier am Abend im Studio. Die meisten werden ihn erst morgen, also am 21. Januar hören. Bis dahin wissen wir vielleicht schon wieder einiges mehr, besonders was diese vielen Executive Orders angeht. Naja, da wird einiges Konkretes rauskommen.
Die Welt kann sich in Trump-World kann sich innerhalb von Minuten ändern. Mal gucken.
Es bleibt spannend.
Genau. Also das ist der Appell. Schaltet den Deutschlandfunk ein. Da gibt es dann die Informationen am Morgen, die Informationen am Mittag. Das war der Tag mit allem, was sich dann bis dahin wieder getan hat. Für heute sage ich vielen Dank an Moritz Metz, der uns in der Redaktion geholfen hat. Doris, viele Grüße nach Washington. Gute Zeit noch mit der Berichterstattung dort. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen, über Anregungen per Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder WhatsApp-Signal an unsere Mobiltelefonnummer 0160 9130 7007. Das war's für heute. Tschüss.
Tschüss.